Kurznachrichten.
Hallo, ich bin Max Otte und ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Marabu.
Wenn der Otte Max anstimmt, mag es sinnvoll sein, die Fenster zu schließen, aber auch bei geschlossenen ist es ein Genuss. Voll betrunken oder nicht, auch Max Otte schrieb in dem Buch Endlich Frieden und sprach daher logischerweise mit Kevan Sufizier Wasch, der dem Buch eine Gesprächsreihe widmete.
Und nun, das Dossier.
Ja, Tag, Kevan.
Hallo, Max, du hast einen tollen Beitrag geschrieben im Friedensbuch über zwei Seiten, 36, 37, also 136, 137, und da heißt die Überschrift: Eine der gefährlichsten Zeiten für die Menschheit. Es geht darum, dass du beschreibst, dass immer wenn, das hat man in der Geschichte ja beobachtet, ein Imperium dem Niedergang ein Heim fällt und ein anderes als Konkurrent aufsteigt, dass dann Krieg in der Luft liegt. Jetzt haben wir natürlich insofern veränderte Zeiten, dass wir es mit Atommächten zu tun haben, also sowohl China, Russland als auch die USA. Und du sagst, man müsse diesen Krieg nicht führen, man könne auch anders. Und Deutschland käme da eine Schlüsselrolle zu. Finde ich extrem interessant. Vielleicht mal die Gesamtsituation. Sind wir denn wirklich in einer der gefährlichsten Zeiten oder ist davon auszugehen, dass Politiker am Ende des Tages auch mal klug handeln?
Wir sind wahrscheinlich in der gefährlichsten Zeit der gesamten Menschheit. Und ich möchte das ein bisschen begründen. Du hast ja schon gesagt, also wenn diese geopolitischen Verschiebungen passieren, dann sind es solche gefährliche Zeiten, die enden sehr oft in großen globalen Kriegen, nicht unbedingt immer, aber so in zwei Drittel und mehr aller Fälle haben wir diese großen Kriege gehabt. Und jetzt sind wir in der Tat natürlich in einer globalen Epoche, wo die Machtpotenziale der Blöcke nochmal größer geworden sind. Die Atomwaffen haben uns erstaunlicherweise mit, möchte ich sagen, Nebenwirkungen, auch nicht immer guten Nebenwirkungen, aber seit 1945 den großen Krieg erspart. Wir sind ja beide im Kalten Krieg aufgewachsen mit der Konfrontation der Supermächte. Aber jetzt werden alle Türen und Tore geöffnet und es kann wirklich sehr, sehr böse werden. Und ich möchte da nochmal etwas weiter ausholen. Ich bin ja auch Politikwissenschaftler und ich bin anders als die meisten in diesem Friedensbuch wahrscheinlich realistischer Politikwissenschaftler, also der Realismus, John Mearsheimer und so weiter, der geht davon aus, dass Kriege normal und menschlich sind und dass wir bestenfalls klug damit umgehen können und Stabilität versuchen können zu schaffen, die Kriege zu begrenzen, einzuhegen, zu minimieren. Das kann kluge Staatskunst schaffen. Den Krieg abschaffen, das ist noch ein sehr utopisches Ziel, das wir natürlich irgendwo verfolgen. Aber mich erschreckt dann doch, mit welcher Brutalität der nächste Krieg vorbereitet wird, beziehungsweise der Ukraine-Krieg, der ja nur Symptom dieser geopolitischen Verschiebung ist, am Leben gehalten wird von denen, die ihn wollen.
Jetzt sehen wir natürlich, dass wir gedacht haben, Kalter Krieg, das sind zwei Pole, die miteinander zu tun haben. Mauerfall, jetzt einigen die sich, aber das ist dann doch ein bisschen anders gelaufen und jetzt kommt plötzlich ein dritter Player. Und wenn man immer von geopolitischem Schach spielt, dann haben wir jetzt drei Player. Das passt ja zum Schach eben nicht. Muss das denn so sein in einer multipolaren Welt, die wir ja so noch nicht hatten, jedenfalls nicht solange ich lebe, dass man mit der Keule aufeinander losgeht? Oder ist es nicht auch so, dass wir bei einer globalen Elite, die auf Daten zurückgreift, sagt dazu, wir müssen es mal ein bisschen anders lösen, weil der Kuchen ist ja groß genug, dass es für alle reicht. Das wäre eigentlich auch mit KI als Heilsversprechen, man könnte anders verteilen, wäre doch auch mal eine Option, lass uns das mal anders machen als in den letzten 1000 Jahren. Das wäre doch auch eine Möglichkeit.
Es geht ja nicht um den groß genug Kuchen. Also wenn ich den Menschen anthropologisch betrachte, wir vergleichen uns, wir wollen mehr als der andere, das ist ja auch urmenschlich. Also der Mensch hat ja diese bösen und die guten Anlagen und die gehören beide zum Menschen dazu. Natürlich wäre theoretisch der Kuchen groß genug, aber darum geht es den Akteuren nicht, die an der Macht sind oder vielen Akteuren. Und es ist auch nicht so, dass eine multipolare Welt unbedingt stabiler ist, denn da habe ich ja dann noch mehr Akteure, noch mehr Unsicherheit. Wir haben auch aus meiner Sicht keine wirklich multipolare Welt. Wir haben zwei große Pole, die USA und China. Wir haben ein paar relativ souveräne Subzentren, dazu zähle ich Russland. Russland ist souverän, auch der Iran ist souverän und als Subzentrum, deswegen steht er ja auch im Moment unter Beschuss und im Konflikt. Also wir haben schon diese große neue Bipolarität mit Subzentren, die dann da noch irgendwo eine Rolle spielen, die Türkei zum Beispiel. Also das sind alles Mächte, die jetzt nicht auf der Ebene der Supermächte oder Großmächte agieren, aber doch als souveräne Mächte. Russland ist ja nur militärisch beziehungsweise auch nur atomar eine Supermacht und ansonsten ein souveräner, normaler Staat.
Gut, aber es gibt ja auch andere Akteure, die aus dem Schatten treten. Wir reden, ich finde, im Westen zu wenig über das, was in Indien passiert, ist das bevölkerungsreichste Land. Wir reden über BRICS-Staaten, wo Parteien oder Player zusammenarbeiten, die sich auf der klassischen Bühne ja bekriegen. Also wir sehen, dass da Iran dabei ist. Wir sehen aber auch, dass es Gespräche zwischen dem Iran und den Arabern gibt. Also alles, was man erstmal in unseren Zeitungen nicht so findet. Also das, was wir gesehen haben, man kann davon nicht auf die Zukunft schließen. Ich habe immer noch die Hoffnung, vielleicht ist es naiv, aber vielleicht muss man naiv sein, dass die Menschen irgendwann merken, okay, wenn wir jetzt weiter wieder in diesen Rüstungswahnsinn verfallen, weil wir aus allen Verträgen aussteigen, das hatten wir schon mal und wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer so gut davonkommen wie in der Kuba-Krise. Ist es nicht, auch was wir jetzt erleben, vielleicht eine Zwischenphase, wo man eben jetzt nochmal die Muskeln anspannt und sagt, ja, Grönland gehört mir, ich hole mir Venezuela, das ist jetzt, mache ich hier Monroe-Doktrin und am Ende setzt sich die nächste Generation von Politikern vielleicht wieder einen Tisch und sagt dazu, dieses Muskelspiel hat keinen Sinn mehr, lass uns doch uns als eine Welt sehen mit den unterschiedlichen Zentren, aber wir bekriegen uns nicht mehr, wir bedrohen uns nicht mehr gegenseitig mit Waffen, dafür sind wir auch viel zu empfindliche Infrastrukturen. Da reicht es ja, wenn in Europa für eine Woche der Strom ausfällt, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu haben. Also ist es nicht so, darf ich das nicht glauben, dass Menschen klug werden? Irgendwann sagen, es geht ja nicht mehr.
Niemand soll etwas haben gegen Naivität. Auch nichts gegen die Naivität von John Lennon. Lennon mit Schlager Imagine.
Demokratien führen wesentlich mehr Kriege als autoritäre Staaten, denn Demokratien sind auf das, was Max Weber charismatische Zustimmung nannte, angewiesen. Das heißt, die Kriegspropaganda ist dort unter Umständen sehr viel stärker. Wir können das 19. Jahrhundert nehmen, in dem England einige Dutzend Kriege geführt hat, das Deutsche Reich nicht wirklich Kriege geführt hat bis 1914. Das sind also interessante empirische Fakten. Das sagt alles nichts über die Zukunft aus. Aber jetzt zu sagen, wir alle arbeiten kräftig für den Frieden, das müssen wir tun, aber die Situation bleibt prekär. Deswegen habe ich auch geschrieben, dass Deutschland nach wie vor eine Schlüsselrolle zukommt, dass wir hier schon was verändern könnten als Deutsche, als
Da können wir ja fast froh sein, dass unser Ausscheiden aus der Fußball-Weltmeisterschaft keinen Atomkrieg nach sich gezogen hat.
Natürlich, wir sind absolut lächerlich geworden. Wir haben ja auch Figuren dort von den Eliten gecastet worden, kooptiert worden sozusagen. Man hört jetzt schon über diverse Geschäfte, die Friedrich Merz auch hat. Man hat also abhängige Figuren dort schon seit einiger Zeit. Ich meine, der Letzte, der noch in deutschem Interesse wirklich agiert hat, war Gerhard Schröder. Das ist so, aber sagen wir so, wir haben immer noch ein gewisses ökonomisches Potenzial, wir haben immer noch diese Mittellage, wenn wir anfangen würden, eine vernünftige Politik der Verständigung nach allen Seiten zu betreiben, dann würde das schon Früchte tragen. Man sieht das ja an dem sehr, sehr kleinen Ungarn, dass da durchaus einerseits sich zwar in der EU behauptet, andererseits auch sehr deutlich in der Person Viktor Orbáns für Frieden und Verständigung sich ausspricht. Also selbst so kleine Länder wie Ungarn können da was bewegen. Deutschland könnte natürlich noch mehr bewegen.
Interessantes Beispiel. Orbán hat es geschafft, als mit einem 10-Millionen-Staat, dass er von amerikanischen Sanktionen ausgenommen wird, obwohl er mit den Russen weiterhin wirtschaftliche Verbindung trägt, unter anderem sehr viel Gas kommt von dort. Also die Deutschen sind natürlich, was das angeht, eine ganz andere Hausnummer. Wenn Max Otte in Deutschland mal für ein Jahr sagen würde, hör zu, wir richten jetzt mal uns auf mit deutschen Interessen und das müssen friedliche Interessen sein, wenn wir in der Mitte eben sind. Was wären denn die ersten Maßnahmen? Würde man eine neue Souveränität dahingehend leben? Ich sage, wir handeln mit denen, die am Frieden interessiert sind. Wir machen Geschäfte mit Amerika, klar, aber auch mit Russland, auch mit China, auch mit Indien. Wir treiben Handel. Wir wollen nicht, dass jemand, wir wollen keinen besiegen. Wir wollen, dass auf allen Seiten ein Geschäft gemacht hat. Wie sieht diese Politik aus unter einem Max Otte?
Man muss natürlich sagen, dass man als Kanzler oder als Bundespräsident oder als Regierungsmitglied schon sehr stark von den Netzwerken beobachtet wird, dass man auch dann gefährlich lebt, wenn man vielleicht eine andere Richtung einschlägt. Aber man muss das aus meiner Sicht nicht mit einer Riesendeklaration machen, sondern sich vorsichtig voranpassen. Ich würde natürlich nach Moskau fliegen, selbstverständlich. Ich würde, wenn ich dort empfangen würde, und ich glaube, das wäre der Fall, würde ich mich mit den dortigen Staaten, mit Putin und den Staatslenkern oder mit den Regierungsmitgliedern genauso unterhalten wie mit den USA. Deutschland muss da eigene Interessen definieren, einen eigenen Weg finden. Darüber habe ich übrigens meine Dissertation geschrieben an der Princeton University. Wie verändert sich die deutsche außenpolitische Doktrin nach 1989, also bis 1998? Und sie hat sich eigentlich gar nicht verändert. Es hieß immer, Deutschland, die deutschen Interessen sind NATO und die EU. Das war quasi synonym mit den deutschen Interessen. Und hatte die NATO vielleicht mal eine Zeit lang eine gewisse Existenzberechtigung? Wir waren im Kalten Krieg, in der Konfrontation. Sie war natürlich auch immer das, was der erste Generalsekretär Lord Ismay sagte. Sie war dazu da, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Also das war auch so ein Zweck der NATO. Aber diese automatische Gleichsetzung von NATO und EU mit deutschen Interessen, die hat uns nach 1989 natürlich sehr geschadet. Wir haben da versäumt, tiefer darüber nachzudenken, eine Positionsbestimmung machen. Einige haben das probiert, Gregor Schölgen, andere, wo liegt Deutschland? Ja, und jetzt ist es fast zu spät, aber noch nicht ganz zu spät. Also da habe ich durchaus auch noch ein Minimum, ein Fünkchen an Hoffnung.
Und ich ein großes Fünkchen Dankbarkeit, in einer Diktatur gelebt zu haben, zur deutschen Rolle.
Was bedeutet denn eigentlich Nation? Was bedeutet Patriotismus? Was ist denn eigentlich ein gesunder Patriotismus? Und ist der nötig oder ist das überholt?
Naja, andere Nationen haben diesen Patriotismus. Ich finde den schon richtig und gut. Der ist überhaupt nicht überholt. Der ist Identität. Heute haben wir Identity Politics. Das ist aber die beliebige Identität, die man sich mit einem Federstrich holt oder mit einem Eintrag im Pass oder sonst was. Das ist nicht gemeint. Das zerstört ja gerade die Gesellschaft, wenn jeder nach freier Wahl seine Identität definieren kann. Nation ist wie Familie, wie Vereine, wie Tradition, ist was Gewachsenes. Da ist nicht alles gut, aber es schafft Identität. Es gibt natürlich einen ganz anderen deutschen Nationalcharakter als einen französischen, als einen englischen, als einen amerikanischen.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Auch gesungen, liebe Schlagerfreunde. Emmanuel. Hier ist deine Brigitte.
Glaubst du denn, dass wir da in Europa Menschen haben und Völker haben und Nationen, die das befürworten? Oder das wollen wir eigentlich nicht, dass sie schon wieder eine Schlüsselrolle haben? Also wie sehr ist uns dieses aktuelle Europa eigentlich dabei im Weg?
Die muss man sich nehmen, die Schlüsselrolle. Aber muss man sich vorsichtig und diplomatisch nehmen. Das ist eben die Kunst der Diplomatie. Frankreich ist leider durch seine Geschichte revanchistisch und auch ein bisschen chauvinistisch, möchte ich sagen. Die gucken dann mit gewissen Neidgefühlen, wobei natürlich jetzt der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg auch schon lange hin sind. Wir haben das überwunden in Deutschland, Frankreich noch nicht ganz. Wobei für die der Erste Weltkrieg, der große Krieg ist der Zweite, hat ja Frankreich gar nicht so in Mitleidenschaft genommen. Und man muss auch sagen, dass der General, der Paris besetzt hat, ja sich der Hitlers Befehl widersetzt hatte, Paris zu sprengen beim Abmarsch der deutschen Truppen. Also, aber in Frankreich ist das lebendiger. Man muss sich sowas nehmen über kleine Schritte. Man muss auch kommunizieren. Das ist wie in jeder Beziehung. Das ist dann die Kunst der Diplomatie. Man kann aber nicht darauf warten, dass die anderen Juhu rufen und das dann machen oder das dann genehmigen sozusagen.
Max Otte hat Donald Trump 3-mal gewählt. Das ist oft.
Ich habe Donald Trump 3-mal gewählt, unter anderem, weil er eben gesagt hat, er will diese endlosen Kriege nicht mehr. Er will gegen den Deep State vorgehen. Und die NATO ist überflüssig und das fand ich sehr gute Ansätze. Man merkt jetzt, dass der Deep State ihn doch gut wieder eingefangen und im Griff hat. Er hat im Prinzip denselben Mechanismus wie fast alle amerikanischen Präsidenten, die ja innenpolitisch sehr schwach sind. Also Amerika hat ja eine im Prinzip sehr archaische Verfassung, die aus dem 18. Jahrhundert stammt. Die ist nicht sehr modern und wie auch immer, auch die Kommunalverwaltung, all das gibt es ja dort in der Form nicht, wie in Deutschland zum Beispiel. Und wenn ein amerikanischer Präsident merkt, er kommt innenpolitisch nicht weiter, dann sucht er die außenpolitischen Erfolge. Also ich erinnere mich, ich war Professor an der Boston University 1998 und dann sagte mein älterer Kollege, komm, wir gehen mal in den Faculty Room, Clinton schickt Cruise Missiles nach Somalia. Das war also gerade da, als er die Affäre mit Monica Lewinsky hatte, um da abzulenken. So, Trump will Erfolge haben, will siegen und hat sich jetzt doch ziemlich stark kooptieren lassen von den Interessen des militärisch-industriellen Komplexes, den er noch sehr deutlich auf einer Pressekonferenz mit Staatspräsident Mattarella gegen Ende seiner ersten Amtszeit kritisiert hat. Das ist auch online so. Also da ist er jetzt voll drin. Wir Europäer, wir Deutschen haben diese Phase fast verschlafen, sodass wir in der Tat sehr kolonisiert sind. Und die Kolonisierung hat seit der Sprengung von Nord Stream natürlich nochmal ein großes Stück zugelegt. Also Europa ist Provinz im Moment und das wird extrem schwer, sich davon zu befreien.
Zum Buch Endlich Frieden. Auch wir werden noch daraus lesen. Aber jetzt etwas ganz anderes.
Macht Nord Stream 2 auf.
Also das Beste wirtschaftlich ist, dass wir den Aufschlag in eine Bruchlandung verwandeln. So nach der Bruchlandung dauert es dann lange, bis das Gefährt wieder fahrtüchtig ist. Aber man muss damit anfangen, was der große Friedrich List 1846 geschrieben hat im nationalen System der politischen Ökonomie. Es ist nicht der Freihandel. Ich habe nichts gegen Freihandel. Die Amerikaner schaffen den übrigens seit Ende der 70er Jahre Schritt für Schritt ab. Ich war damals, oder ich war dann Mitte der 80er Praktikant im Institute for International Economics. Da gab es zwei Ökonomen, die haben gerade ein 700 Seiten dickes Rezeptbuch für Wirtschaftssanktionen geschrieben. Und Iran war natürlich das erste, wo das ausgeprobt wurde. Also diese Sanktionen, auch die Konfiskationen sind ja letztlich völkerrechtswidrig. Also der Freihandel wird schon lange abgeschafft. Wir sind jetzt am Ende dieser Periode. Also Freihandel okay, aber es geht vielmehr um die Produktivkräfte, gerade für ein Land wie Deutschland. Bildung, innere Sicherheit, Polizei, Rechtssicherheit, all das muss Krankenversorgung, solidarisches Gesellschaftsmodell, das hatten wir. Und das wird unglaublich schwer, das wieder aufzubauen. Aber man muss irgendwo anfangen. Es gibt natürlich Schritte, die man sofort machen kann. Man könnte Nord Stream 2 wieder eröffnen. Es wird ja einige werden das anders sehen. Man kann die Kernkraft wieder aufmachen. Deutschland hatte die beste und sicherste zivile Kernkraft. Die haben wir weggesprengt. Die Franzosen haben 6 Kernkraftwerke gebaut, um den deutschen Bedarf zu decken. Und man könnte die offensichtlichen Wahnsinnigkeiten und Irrsinnigkeiten erstmal beenden. Aber es würde ein massiver Prozess, der sich über mindestens eine Generation erzieht.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie missen, kein Jäger erschießen.
Jahren veröffentlichte Max Otte die CD, die Überlieferung daraus, die Gedanken sind frei, das Dossier, hier fahren Sophia Wasch und Max Otte zum Buch Endlich Frieden.
Das Dossier.
Mehrfach schockierend in die heutige kleine Audiodatei, der Vorgang Linda Blair. Behörden durchsuchen in Kalifornien das Anwesen vom Star des Filmes Exorzist. Tierschützerin Linda betreibt einen Zwinger mit über 100 Hunden, aber sie hat keine Lizenz. Das Ganze bei 40 Grad Hitze. Sie spielte ja das kleine Mädchen in Exorzist, geht nun auf die 70 zu. Natürlich verbieten sich Kommentare zu dem Foto. Allem im Zusammenhang ihrer Präsenz in Horrorfilmen. Sie äußert sich selbst, berichtet die Berliner Zeitung, ihr und den Tieren gehe es trotz des Überraschungsbesuchs bei rund 40 Grad Celsius sehr gut. Nur etwas Papierkram müsse erledigt werden. Trotz ähnlicher Temperaturen geht es auch ihrem Erzähler gut. Er meldet sich heute aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel Frankfurt am Main. Die erste Nacht verbracht bei durchgehendem Blaulicht. Gestern die Gegend erkundet, noch keinen weiteren Deutschen gesehen. Auffallend viele Schwarze. Sicher eine Folge der Temperaturen.
Wir sollen ja jetzt mehrere Tage 40 Grad bekommen und bis Ende August jeden Tag über 30 Grad.
Aber ich will es positiv sehen. Die meisten Drogensüchtigen befanden sich ja immer an der Kaiserstraße. Ich habe ja mehrere Jahre in Frankfurt am Main gewohnt. Jetzt hat sich das ein bisschen auf die Nebenstraßen verlagert, die, in denen sich das Hotel unter anderem befindet. Eine angenehme Mischung aus Nikotin, fruchtigen Drogen und warmen Urin liegt in der Luft. Ich kann nur werben, in einem kleinen Hinterhof, da befindet sich auch eine Moschee, einen afghanischen Imbiss gefunden, den ich in den kommenden Tagen auszuprobieren gedenke. Ja, hier ist der Muizin nicht nur am Freitag. Möge Allah mich festigen. Im Hotel 3 Stunden gebraucht, um den Lichtschalter fürs Ausmachen des Lichtes zu finden. Ein netter Verkäufer in einem Supermarkt, nicht klimatisiert, der mir eine Flasche des von mir sehr geschätzten Barbakan-Getränkes verkaufte, erklärte,
Viele waren. Gut aber, das nordkoreanische Nachrichtenportal funktioniert hier im Internet. Ich habe ja länger nicht mehr aus Nordkorea berichtet. Grund, in den beiden anderen Studios geht es derzeit nicht zu öffnen. Irgendwas mit Wronghorst. Hier aber im Frankfurter Bahnhofsviertel, wo die Waffenträger aller Welt vereinigt sind. Ganz hervorragend. So kann ich uns heute schenken den Ausspruch des Genossen Kim Jong-un. Der Mensch muss die schon einmal miteinander geteilte Freundlichkeit bis zum Ende sorgfältig in sich bewahren. Wo das nordkoreanische Fernsehen funktioniert, funktioniert auch der Telekilogramm-Kanal unserer Freunde von Augen auf Medienanalyse.
Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, Radio Marabu, ich habe die kleine Audiodatei, die täglich rauskommt, sehr lieb gewonnen. Die Dossiers gehen einerseits tief in die Themen und die Nachrichtenzusammenfassungen bringen nochmal Blickwinkel auf die Ereignisse, die mir so nicht bewusst waren.
Findet man ja immer viele internationale Berichte, zum Beispiel von Candace Owens, übersetzt. Aber auch mal zwei Deutsche, die ich weitergeben will. Einen von der Bild-Zeitung: iPhone-Sauerei im Bundestag, Politiker ordern massenhaft Premium-Handys, manche gleich 9 am Stück. 2025 wurden dafür fast 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Da wurde wohl noch für die ganze Familie eingekauft. Spitzenreiter CDU, CSU, dann folgt die AfD, auch die SPD.
Das ist richtig.
Die Linke ist auch dabei und sogar noch die mittlerweile aufgelöste FDP. Gut, die tritt ja auch noch im deutschen Farbfernsehen auf. Leo, ein Mainzelmann. Fass! Leos Artgenossen werden gewürdigt in Kasachstan. Das Land beginnt mit einer Tiger-Wiederansiedlung, berichtet der ORF.
Austria First. Volksnah. Direkt unzensiert.
Folgerichtig zensierte, das aber ohne Belege. ORF berichtet Wasserknappheit in Österreich.
Austria First. Mein Land. Mein Radio.
Darüber berichten die Patrioten sicher nicht. Auch nicht von höchster Warnstufe für alle 27 italienischen Großstädte.
Hitze.
Dafür vielleicht von Ulrich Siegmund. Der nicht-patriotische MDR publiziert den 100-Tage-Plan der AfD Sachsen-Anhalt in einfacher Sprache, dazu gleich mehr. Aber ich habe ja noch einen versprochen von Augen auf. Den konnte ich auch mit einer Quelle belegen. Das rege ich immer an. Eine sehr sichere Beck aktuell. Ein Vergleich zwischen Israel und dem NS-Regime ist nicht strafbar. Es geht um eine Instagram-Nutzerin, die dies tätigte, zunächst verurteilt wurde. Das Oberlandesgericht Zweibrücken verwies nun auf die Meinungsfreiheit und sprach sie frei. Es ging auch um die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Diese brachte sie in Verbindung mit dem Staat Israel, distanzierte sich aber von diesen Verbrechen eindeutig.
How dare you?
Mittwoch, der 5. August, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Da mache ich mal schnell das Fenster auf.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Der 100-Tage-Plan der AfD, aber zuvörderst. Kompakt berichtet nun täglich aus Sachsen-Anhalt.
Das ist das bisher größte Projekt von Kompakt TV. Und meine erste Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Paulchen Klemm, aber ich rate vor zu viel Engagement ab. In den USA ist das ja auch ziemlich schief gegangen.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Ex-Donald-Trump-Anhänger gründen nun eine neue America First Front. Es gibt ein entsprechendes Foto gepostet von Frau Taylor Greene. Mit drauf Tucker Carlson. Donald Trump wird Verrat vorgeworfen. Dann haben wir noch die CDU Sachsen-Anhalt. Diese setzt auf einen Anti-Friedrich-Merz-Wahlkampf. Didi Hallervorden vergleicht den Bundeskanzler mit dem Mann mit dem kleinen Bart.
Anke Maria, ich hab meine Nadel verloren.
Würde ich so weit gehen, den musikalischen Brutalismus von Dieter Hallervorden mit dem von Roland Kaiser zu vergleichen, ist schon ausreichend.
Ich heiße Hautkarten, der.
Nun zu den vom MDR publizierten 100-Tage-Plan der AfD. In einfacher Sprache wohl eine Anspielung.
Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache.
10 Punkte. Rundfunk, Staatsvertrag kündigen. Betrifft ja den MDR selbst. Dann mehr Abschiebungen, Arbeitspflicht für Asylbewerber, weniger Geld für Stiftungen und Programme. Der 4. Hilfe beim Führerschein für Auszubildende. Punkt 5, Punkt 6, Sonderklassen und Wachschutz. Kinder von Asylbewerbern sollen so schneller Deutsch lernen. Wachschutz an Schulen, Regenbogenflaggen sollen verboten werden. Punkt 7, Punkt 8, neuer Name für die Landeswerbung. Nicht mehr modern denken, sondern deutsch denken. Ein oder zwei Ministerien sollen gestrichen werden. Punkt 9 und Punkt 10, die Untersuchung der Corona-Pandemie.
Für Klo? Gibt es auch ein anderes Wort?
Toilette nehmen.
Oder Rinnstein vor dem Hotel, aber ohne Ernst, ich finde die Punkte gar nicht so schlecht. Es hetzt natürlich dann ein Politikwissenschaftler dagegen, Oliver Lemke. Andere Meldung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. 40% der 15-Jährigen können kaum rechnen und lesen. Das sieht in Nordkorea wohl besser aus. Ein Schiff wurde in der Straße von Hormuz getroffen.
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Danke Svetlana. Schau mal, Frankfurt am Main, Scheiß auf Moskau. Zukunft der Gespräche Iran-USA jetzt unklar.
Also Trumpy-Boy sagt, tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure Zuhe-Straße mehr zu.
Von mir dazu, mashallah. Reuters berichtet, der Iran-Krieg hat die US-Bestände an Langstreckenpräzisionswaffen nahezu aufgebraucht. Sollte vielleicht bald der Abspann laufen? Die Türkei meldet einen Drohnenangriff auf ein türkisches Schiff im Schwarzen Meer. Kiew warnt vor Einbruch von Getreideexporten. Neuer US-Geheimdienstkoordinator Clayton vereidigt. Und Kuba, Stromnetz erneut landesweit zusammengebrochen.
Cuba stood up for the world and now it is time for the world to stand up for Cuba.
Bringt Käse aus Holland.
Der ORF meldet einen Großeinsatz bei einem Waldbrand in den Niederlanden.
In der Mokka-Milch-Eisbada ist das geschehen.
Danke Anne Mücke bei dieser Trinkpause. Mehr Trinkpausen für die warme Zeit. Heute Gewitter, die nächsten Tage etwas weniger heiß. Deutliche Abkühlung folgt noch nicht, es bleibt hochsommerlich.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.